Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Andrea Gerg herzlich willkommen. Vor 500 Jahren starb Leonardo da Vinci. Daran wurde heute auf ebenso vielfältige Weise erinnert, wie das Universalgenie selbst war. Wir besuchen gleich die alte Pinakothek in München, den einzigen Ort in Deutschland, wo man einen echten da Vinci, die Madonna mit der Nelke, sehen kann. Außerdem sind wir beim Tourneeauftakt der Sängerin Mine. Wir besuchen 50 Jahre nach der Schwulenrebellion Stonewall eine Ausstellung dazu in New York und sehen uns an, wie der Filmemacher Ralf Pfleger am Brüsseler Théâtre de la Monnaie Wagners Tristan und Isolde in Szene setzt. Er war Erfinder, Künstler, Wissenschaftler, ein Universalgenie, über dessen außerordentliche Fähigkeiten gerade wieder viel gesprochen und gestaunt wird. Heute, vor 500 Jahren, starb Leonardo da Vinci und wir haben im Programm von Deutschlandfunk Kultur heute fast so viele Aspekte seines Werks in den Blick genommen, wie er Talente hatte. Jetzt gehen wir nochmal ins Museum nach München, wo das einzige Gemälde Leonardo da Vincis in Deutschland zu finden ist, nämlich in der alten Pinakothek. Dort ist André Schumacher, Kurator, und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Herr Schumacher.
Guten Abend.
Was für eine Bedeutung hat denn dieses Gemälde von Da Vinci für Ihr Haus, für die alte Pinakothek, oder anders gefragt, was wäre sie ohne die Madonna mit der Nelke?
Die alte Pinakothek kann sich glücklich schätzen, einige Ikonen der europäischen Malerei zu bergen. Insofern steht da die Madonna mit der Nelke gar nicht so ganz allein da, aber sie ist eben ein wenig die Mona Lisa der alten Pinakothek, auch wenn sie noch nicht so markant ist für das Schaffen Leonardos. Sie ist aber sehr bedeutend, als sie eines der drei frühesten uns erhaltenen Gemälde des Meisters ist. Und eben im deutschsprachigen Raum sich tatsächlich kein weiteres Gemälde Leonardos finden lässt. Er hat ja bekanntermaßen nicht allzu viel Gemälde uns überliefert.
Was zeigt denn das Gemälde von Leonardos Meisterschaft oder was kann man daran ablesen, was ihn als Künstler ausmachte zu diesem frühen Zeitpunkt?
Ja, das ist genau der Punkt, der dieses Bild eben auch für die Sammlung der alten Pinakothek hochinteressant macht, die eine Sammlung ist, die sehr stark ist im Bereich der Florentiner Renaissance-Malerei, der Malerei des 15. Jahrhunderts in Florenz. Und wir erleben mit diesem Werk, mit der Madonna, mit der Nelke, Leonardo als den jungen Meister, der er seit 1472 ist, selbstständig tätig, aber noch wohl in der Werkstatt seines großen Lehrers Andrea del Verrocchio weiterhin tätig oder der verbunden, hat er die Madonna mit der Nelke um 1475 geschaffen. Und in diesem Werk wird überall spürbar, und das macht Leonardo auch ganz offensichtlich sehr forciert mit diesem Werk klar, wohin er will, nicht nur, dass er jemand ist, der die Malerei technisch neu auslotet, als er hier sich als einer derer zu erkennen gibt, die ganz fortschrittlich mit der Ölmaltechnik in Florenz tätig sind, sondern dass er auch seine Darstellungsziele, so wie er sie dann in seinen Notizen, die eigentlich ein Malereitraktat ergeben, zusammengetragen hat, dass er diese Darstellungsziele hier schon sehr deutlich verfolgt und das Bild deshalb auch so ein wenig vollgespickt ist mit vereinzelten Bravourstücken, die erkennen lassen, wohin dieses Universalgenie Leonardo forschend und malend möchte in den kommenden Jahren.
Jetzt ist das Bild aber ja nicht nur interessant, weil es eben all das zeigt, was Sie gerade beschrieben haben, sondern auch die Geschichte des Bildes scheint mir zumindest interessant. Es steht dabei, erworben 1889 aus Privatbesitz. Was heißt das denn? Wie kam das Bild überhaupt nach München?
Das ist tatsächlich ein sehr glücklicher Umstand, dass dieses Werk sich gar nicht so weit von München entfernt in Günzburg befand, im Besitz eines Arztes, der eben 1889, er hatte es kurz vorher in einer Auktion bei sich zu Hause erworben, aus dem Nachlass einer Apothekerfamilie. Wir wissen nicht, wann das Bild über die Alpen gekommen ist, ob es vielleicht in der Nähe Günzburgs in einem Kloster aufbewahrt worden ist und dort dann mit der Säkularisation dann verfügbar geworden ist, verkauft worden ist. Wir wissen von einer frühen Kopie, die es im Louvre gibt, dass es unter Umständen schon am Anfang des 17. Jahrhunderts nicht mehr in Rom, sondern vielleicht schon in der Nähe eben von Augsburg zu sehen war für den Maler Johann König. Aber das sind alles nur Spekulationen. Vielleicht hat auch einer aus der Familie Wetzler, aus dieser Apothekerfamilie, das Bild nach Deutschland gebracht. Und es ist ein glücklicher Umstand, dass dieser Arzt Haug, der das Bild dann besitzt, das der alten Pinakothek vorstellt und man hier sehr wachen Auges bald erkennt, dass es sich hier um ein wichtiges Werk aus dem Umkreis des Lehrers Leonardus und eventuell tatsächlich um ein Frühwerk Leonardus handeln könnte.
Was für eine Bedeutung hat denn Da Vinci überhaupt für die deutsche Kunstgeschichte?
Er hat sicherlich, wie viele andere Meister der italienischen Renaissance, ein großes Nachwirken für all das, was auch nördlich der Alpen dann im späten 15., im 16. Jahrhundert geschieht. Und die Berühmtheit Leonardos ist sicherlich so, dass jeder, der auch über die Alpen kam, sehr bald von ihm erfahren hat. Das ist ja nicht umsonst, dass auch seine unvollendeten Werke alle erhalten geblieben sind, weil sie eben auch schon in ihrer Zeit bewundert und sicherlich nachgezeichnet, studiert worden sind, so wie das auch für die Werke Michelangelos oder Raphaels gilt. Deshalb wirkt er sicherlich dort auch nach, aber nicht so unmittelbar wie Künstler, von denen natürlich viel mehr an Schöpfungen überliefert ist, eben wie Michelangelo und Raphael. So ist das gar nicht spürbar. Ich denke, er ist tatsächlich als forschender Geist dann auch wirksamer gewesen, obwohl natürlich auch diese Manuskripte ja etwas geblieben sind, das nicht die große Öffentlichkeit in Form von Publikationen gefunden hat. Also das heißt, die Erforschung Leonardos, die ja jetzt auch mit dem Jubiläum nochmal bedeutende Fortschritte gemacht hat, die Erforschung des Menschenforschers Leonardos und seiner Kunst, die ist sicherlich gar nicht so unmittelbar dann prägend gewesen. Mal davon abgesehen, dass er natürlich am französischen Hof, am Hof Franz des Ersten, dann noch seine Spuren hinterlassen konnte.
Aber dass er so vielfältig, wie man auch heute ja wieder gesehen hat, an diesem Jubiläum so eine vielschichtige Persönlichkeit hatte, ist das eigentlich der Grund, warum ausgerechnet um diesen Maler so ein Kult entstanden ist?
Der Kult ist, glaube ich, schon auch in dem Bewusstsein eben sehr früh entstanden, und darüber haben wir eben jetzt noch gar nicht bezüglich des Münchner-Bildes gesprochen, dass dieser Maler tatsächlich von Beginn an sich darum bemüht, noch viel intensiver als seine Malerkollegen die Dinge wirklich so abzubilden, wie der Mensch sie mit seinem Auge wahrnimmt. Also tatsächlich ganz im naturwissenschaftlichen Sinne den Sehprozess auch des Menschen begreifend, optische Phänomene begreifend und erforschend zu einer ganz neuen lebensnahen Abbildung der Wirklichkeit des Menschen und der Natur kommt. Der Mensch hier natürlich immer im Zentrum, obwohl bei Leonardo sicherlich auch immer kritisch gesehen und die Schöpfung nicht nach den klassischen Deutungsmustern, den christlichen Deutungsmustern gesehen, sondern tatsächlich eher jemand ist, der all diese Deutungsmuster, auch die bis dahin naturwissenschaftlichen, in Frage stellt und tatsächlich durch seine eigene Beobachtungsgabe hier zu ganz neuen Erfahrungen kommt und dann auch zu neuen technischen Lösungen diese Dinge dann, die er erforscht, abzubilden. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr früh wahrgenommen wird, und das legendäre Leonardus Fumato, die Möglichkeit, die Körper im Raum, so wie sie vom Licht getroffen werden, plastisch zu formulieren und darzustellen in einer atmosphärischen Malerei, wo die Dinge nicht hart in der Linie gefasst im Raum stehen, sondern wirklich als modellierte Körper. Das ist etwas, was sehr früh beobachtet worden ist, auch schon von seinem Mitschüler zum Beispiel, einem Lorenzo di Credi, der so etwas unmittelbar nachahmt. Und dann findet das die Nachahmer eben auch in der weiteren Hochrenaissance-Kunst.
Und es fasziniert bis heute. Andreas Schumacher, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Tagelang dauerten die Ausschreitungen, nachdem Ende Juni 1969 die New Yorker Polizei eine Razzia in der schwulen Bar Stonewall durchgeführt hatte und es zu einer großen Solidarisierung mit den Homosexuellen kam. Zum 50. Jahrestag dieses für die schwule Emanzipation so wichtigen Ereignisses finden in New York eine ganze Reihe von Ereignissen statt. Auch das Brooklyn Museum zeigt eine Ausstellung zu den Anfängen der Schwulen- und Lesbenbewegung, wie Kai Clement berichtet.
Sie war ein Model für Andy Warhol. Man nannte sie die Bürgermeisterin der Christopher Street, der Straße im Greenwich Village, an der die Bar Stonewall Inn liegt. Und es war sie, die Drag Queen Marsha P. Johnson, die angeblich, oder vielleicht auch nicht, in der ersten Nacht der Krawalle ein Schnapsglas in den Barspiegel geschleudert haben soll. Der Auslöser des Widerstandes gegen Polizeigewalt. Verbrieft ist auf jeden Fall ihr Kampf für die Rechte von Schwulen und Lesben.
Why are you here today?
Dolly
saying, I want my gay rights now.
Marsha P. Johnson and the P.
Marsha P. Johnson. Das P steht für Pay It No Mind, ignoriere es einfach. Sie beharrte auf Einzigartigkeit, auf ihrer künstlerischen Vision und ihrem Widerstand gegen den Status quo. Und dieses Zitat von ihr, niemand hat dir einen Morgen versprochen, das fühlt sich auch heute noch so aktuell an.
So urgent for today.
Nobody promised you tomorrow. Niemand hat dir ein Morgen versprochen. Das hat Carmen Ermo zusammen mit 4 weiteren Kuratorinnen als Titel der Ausstellung gewählt. Einen Titel für eine politische, eine kämpferische Ausstellung. Dazu gehören etwa Ölgemälde von David Antonio Cruz. Der 1974 geborene Künstler malt farbenfrohe Porträts mit üppigen Details, wie etwa einem Pelzkragen. Was so gefällig daherkommt, hat eine verstörende Seite. Alle Frauen auf seinen Bildern sind transgender und ermordet worden. Kuratorin Carmen Ermo verfolgt seine Arbeit seit Jahren.
Die meisten der Gemälde basieren auf Internetrecherche. Leider ist aber auch eine seiner Freundinnen, eine Künstlerin aus Philadelphia, erst dieses Jahr umgebracht worden. Dieses Gemälde ist seine Antwort darauf, eine Freundin zu verlieren.
So passiert es heute, so auch vor über 25 Jahren. Damals nämlich fand die Polizei die Leiche des Warhol-Models Marsha P. Johnson im Hudson River. Die Band Anthony and the Johnsons hat ihr einen Nachruf gesungen. Gleich am Beginn der relativ kleinen Ausstellung im Brooklyn Museum begrüßt die Besucher der Film Happy Birthday, Marsha, ein kurzes Dokudrama über den Beginn der Stonewall-Krawalle vor 50 Jahren. Ein Film von Tourmaline und Sasha Wurzel, beide Jahrgang 1983. Alle hier präsentierten 28 Künstlerinnen und Künstler sind nach 1969, nach den Stonewall-Krawallen, geboren.
Wir wollten gerne etwas tun, das die Avantgarde beleuchtet. Für Nachwuchskünstler, die noch nicht genug beachtet werden. Fast alle wohnen und leben in New York und es geht darum, wie die Erfahrungen der LGBTQ-Künstler von heute die Vergangenheit für uns beleuchten.
Banner, Videos, Fotos, Gemälde, Installationen, alle Darstellungsformen werden genutzt für eine klare Botschaft. Die Zukunft, sie ist auch heute immer noch nicht versprochen. Wir haben immer gebrannt, wir sind immer leer ausgegangen, wir waren immer eine Insel, singt Morgan Basicis in einem Video von Sasha Wurzel. Das ist zugleich ein Wortspiel mit Fire Island, der östlich von Manhattan gelegenen Insel, ein Traum- und Zufluchtsort. Ein Traum und eine Zuflucht ist auch die Präsidentschaftskandidatur des offen schwulen Pete Buttigieg. Viel habe sich seit 1969 geändert, betont Kuratorin Carmen Ermo. Und dennoch, in der Welt von heute regiert ein Präsident Trump.
All die rückwärtsgewandte Politik, sei es gegen LGBTQ-Gruppen oder indem sie Neonazis und Frauenfeindlichkeit Auftrieb geben, das begegnet sich im Leben unserer Künstlerinnen und Künstler. Es ist noch viel zu tun, um es bis morgen zu schaffen.
Kai Clement berichtete aus New York. Die Musikfestivalsaison ist eröffnet. Seit gestern läuft in Köln die 16. CO-Pop, abgesehen vom Reeperbahn-Festival, das wichtigste Branchenfestival in Deutschland. Natürlich mit vielen Konzerten, wenn auch in diesem Jahr etwas weniger Bands auftreten, dafür aber mehr Musiker und Musikerinnen aus Deutschland, so wie Mine, von der zum Beispiel dieser Song ist.
Und alles fängt von vorne an. Das Glück ist heiß, es brennt. Das Glück ist scheu, es rennt. Und ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher.
Hinterher, der meistgespielte Song bei uns hier im Programm von Mine, so der Künstlername der 33-jährigen Jasmin Stocker, die gerade ihr neues Soloalbum Klebstoff veröffentlicht hat. Damit geht sie jetzt auf Tournee und der Auftakt war heute im WDR-Sendesaal in Köln. Für uns war Ina Plotroch dabei. Wie war es denn so?
Ja, am Anfang so ein bisschen träger. Also ich saß sehr gemütlich in so einem Polstersessel. Da wurde man dann doch so ein bisschen müde, weil auch sie am Anfang so ein bisschen steif war, ein bisschen aufgeregt. Das sagte sie auch die ganze Zeit, dass sie ganz aufgeregt ist, weil das war ja jetzt das erste Konzert ihrer Tour. Sie stand da ganz in weiß gekleidet, auch so ganz weite Kleidung. Das habe ich in letzter Zeit irgendwie öfter gesehen, dass sich Frauen auf der Bühne wirklich eher in so einem Gewand dann anziehen. Und aber als die Musik dann anfing, da war sie dann total drin, da merkte man dann eigentlich gar nichts mehr von der Aufregung. Und die Songs, ich fand sie fast besser als auf dem Album, weil das ja live irgendwie total gut rüberkommt, so mit ihrer Stimme, die manchmal so ganz toll tief ist und sie aber auch irgendwie da ganz viel Spielraum hat. Und dann am Ende kam sie irgendwann, dann sagte sie, ach, steht doch vielleicht alle mal auf. Und dann wurden alle auch wieder so ein bisschen wach und dann merkte man, ah, so hätte es irgendwie auch sein können.
Jetzt ist Mine ja nicht mehr unbedingt eine Newcomerin, aber so dem ganz großen Publikum ist sie auch nicht bekannt. War es denn trotzdem richtig voll?
Ja, es war ausverkauft, hätte ich gar nicht gedacht. 600 Leute passen da in den Saal rein. Es könnte aber eigentlich noch mehr sein. Also wenn es nach ihr ging, dann fühlt sich das, glaube ich, schon an wie so, wow. Also sie erzählt, es fühlt sich alles an wie ein Rausch. Sie kann gar nicht glauben, das ist jetzt ihr Beruf. Aber eigentlich macht sie ja schon Popmusik. Also das soll zwar nicht so typisch klingen wie so deutsche Popmusik im kommerziellen Sinne, so diese Deutsch-Pop-Poeten wie so Max Giesinger, Tim Bensko, die so Wandtattoo-Musik irgendwie machen, so total gleichförmig, irgendwie nervig. Sie legt da großen Wert drauf, dass das anders ist. Das schreibt sie auch überall rein bei sich. Deutsche Popmusik ist in 90% der Fällen schnarchlangweilig, meint sie. Und sie macht das eben so ein ganz kleines Stückchen anders. Es dudelt wirklich nicht so sehr. Es ist bei ihr bodenständiger, aber sie macht eben ja nicht dieses Abgenudelte von den anderen. Sie macht einfach schon irgendwie tolle Popsongs, würde ich sagen. Mischt die mit Jazz, Folk, elektronischer Musik, vor allem aber immer wieder mit Hip-Hop. Sie hat auch mit ganz vielen Hip-Hopern was gemacht, wie für Tony, Sammy Deluxe oder die Orsons, also so diese netten Rapper. Mit denen hat sie immer mal wieder was gemacht.
Und sie hat ja auch vor 2 Jahren viele ihrer Songs für ein Orchester arrangiert, mit dem sie dann auch aufgetreten ist. Davon gibt es auch ein Live-Album. War denn auch dieses Orchester heute mit von der Partie?
Ja, nee, das ist wohl, schätze ich mal, einfach live gar nicht in so einem Konzertrahmen umsetzbar, weil das einfach zu teuer ist. Könnte keiner zahlen. So erzählte sie schon immer, oh, sie hat sich jetzt so eine LED-Leinwand gekauft und das war auch schon total teuer. Sie war einfach mit ihrer Band unterwegs, mit der spielt sie seit 8 Jahren zusammen, hat sie auch nochmal erzählt. Synthesizer hatten die Gitarre, Bass, Schlagzeug, Kitar, also so ein diese Umhänge-Keyboards, echt aus wie so aus den 80ern völlig oder wie, ja, genau. Und vom Sound her war es aber schon sehr pompös. Also sie hat, glaube ich, dieses Orchester irgendwie immer so mit im Hinterkopf. Also sie baut diese Songs irgendwie ganz toll auf, bis es so in so einem Spektakel irgendwie endet. Und was mir auch noch aufgefallen ist, in ihrer Band sind 3 Frauen. Und immer wenn man mal so 3 Frauen auf der Bühne sieht, ich merke dann immer, wie ungewohnt es doch eigentlich ist und wie wenige Musiker das eigentlich machen und dass das immer dann doch die Musikerinnen sind, die sich andere Musikerinnen mit auf die Bühne nehmen.
Ist denn vielleicht dieses Geschlechterthema sogar auch ein Thema auf ihrem aktuellen Album oder worum geht's in Klebstoff?
In Klebstoff geht es vor allem, ja, es ist immer so ein bisschen Therapie, ihre Musik. Das sagt sie auch in Interviews und ich glaube, dieses Album Klebstoff ist auch so persönlich wie keins. Sie sagte vorhin auch auf der Bühne, dieser eine Song Klebstoff, da geht es um ihre Mutter, die ist verstorben vor 2 Jahren. Und es war irgendwie ganz ergreifend, wie das sagte. Ich dachte nur, hoffentlich weint sie jetzt nicht gleich, weil dann kann sie ja irgendwie nicht mehr singen. Also die Songs sind wirklich sehr, sehr persönlich. Das ist manchmal aber auch so mit der deutschen Sprache, das klingt manchmal bei ihr auch so ein bisschen holprig. Also dann singt sie die Steine, die sie ausgekotzt hat, so als Sinnbild für so eine Belastung, die sie los wird. Dann geht es auch darum, ja, Social-Media-Kritik, die muss ja irgendwie heute auch immer in so Popsongs. Über der Welt liegt ein Filter, jeder Blick ist ein Bild wert. Ja, so ist natürlich Instagram. Vielleicht ist es aber auch, dachte ich dann, vielleicht so ein bisschen die Ironie, die da fehlt. Und das ist ja eigentlich mal gut, dass nicht immer alles ironisch ist, weil in der Popkultur ist immer alles irgendwie ironisch und zynisch. Und das ist es bei ihr eben nicht. Und das macht es manchmal aber auch irgendwie seltsam ungewohnt.
Und die Stimmung war aber insgesamt gut und sie sind auch gut gestimmt rausgekommen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem dann am Ende merkte man, ah ja, es könnte eigentlich wirklich total tanzbar sein, weil diese Songs eben auch total tanzbar sind. Aber in so einem Polstersessel, da kommt auch keiner dazu, mal so ein bisschen zu wippen.
Ina Plodroch über den Tourneeauftakt von Mine in Köln. Morgen ist die Musikerin in Mannheim und dann noch bis zum 18. Mai in ganz Deutschland und in Zürich unterwegs mit ihrem aktuellen Album Klebstoff.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Michael Leverkus.
Zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci hat die Royal Collection in London ein bislang unbekanntes Porträt des Renaissance-Künstlers enthüllt. Es handelt sich dabei um eins von nur zwei bislang bekannten zeitgenössischen Bildnissen da Vincis. Das sagte der Leiter der Abteilung für Drucke und Zeichnungen der Königlichen Kunstsammlung, Martin Clayton. Vermutlich von einem Gehilfen da Vincis gezeichnet, zeigt es den ungefähr 65-jährigen Meister mit Vollbart. Die Öffentlichkeit kann das Porträt ab dem 24. Mai im Buckingham Palast bewundern. In Marl wurden heute die Nominierungen für den Grimme Online Award bekannt gegeben. Aus mehr als 1000 eingereichten Internetangeboten wurden 28 ausgewählt. Es habe wenig innovative Formate unter den Bewerbern gegeben, so die Nominierungskommission. Allerdings zeige sich viel Qualität in der Breite der Netzangebote. Zu den Nominierten gehören das Recherchenetzwerk Krautreporter und der virtuelle Bergwerksbesuch WDR-Bergwerk in 360 Grad. Vergeben werden die undotierten Preise am 19. Juni in Köln. Die Reporter Anna Feist, Paul Middelhoff und Elisa Britzelmeier sind mit dem Axel-Springer-Preis für junge Journalisten ausgezeichnet worden. Für ihre Arbeiten erhielten sie in Berlin jeweils die Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze, wie das Medienhaus mitteilte. Anna Feist hatte in der ZDF-Fernsehdokumentation Human Smugglers über die Machenschaften von Menschenschmugglern gedreht und erhält den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis. Für die beste kreative Umsetzung wurde das Instagram-Format Die News WG des Bayerischen Rundfunks ausgezeichnet. Mit dem George-Weidenfeld-Sonderpreis für mutige Recherche wurde posthum der ermordete slowakische Journalist Jan Kuciak geehrt. Der Thomas-Mann-Klassiker Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull soll als Kinofilm umgesetzt werden. Das teilte die Bavaria Filmproduktion mit. Ab kommendem Frühjahr soll in München, dem Rheinland und in Lissabon gedreht werden. Die Regie wird Detlef Buck nach einem Drehbuch von Erfolgsautor Daniel Kehlmann führen. Für die Hauptrollen sind unter anderem Jannis Niewöhner und Liv-Lisa Fries als Schauspieler geplant. 2021 soll der Film in die Kinos kommen. Auf Hamburger Schulhöfen könnte es künftig heißen: Tausche Konzertsaal gegen Orchestergraben. Die Elbphilharmonie ist als Sammelalbum erschienen. 184 Motive rund um das Konzerthaus können geklebt und getauscht werden. Neben dem Inneren des imposanten Gebäudes gibt es auch das Orchester und große Hamburger Komponisten als Sammelbildchen.
Kurz bevor die Abrissbirne zuschlägt, dürfen manche Gebäude nochmal als Kunsträume aufblühen, etwa wenn man an die letzten Wochen des Berliner Palasts der Republik denkt. Kunst in alten Bürogebäuden oder abrissreifen Speditionshallen zu zeigen, scheint aber auch gut fürs Image der Städte zu sein und wird deshalb oft von der Stadtverwaltung gefördert. Ziemlich ungewöhnlich ist die Idee, ein Freibad in der Provinz zum Spielplatz der Kunst zu erklären, so wie es derzeit im Warmbad Greifenberg am Ammer in Oberbayern geschieht. Tobias Krone hat sich dort die Aktion Kunst geht baden für uns angeschaut.
Die himmelblauen Becken sind leer, bis auf ein paar Pfützen. Auf den regennassen Wiesen rundherum kein Laut. Andreas Klucker und Janosch Fischer stehen in der Wärmehalle des Warmbads Greifenberg und starren in die Leere.
Das Warmbad ist deshalb im Grunde hier entstanden, weil hier ganz in der Nähe eine Molkerei war. Und das Abwasser, das warme Wasser, sollte hier verwendet werden. Aber kurz nach ein paar Jahren wurde die Molkerei geschlossen und dann musste das umgebaut werden. Aber im Grunde genommen war das, glaube ich, der Anlass, um sozusagen schon...
Am Ende der Nahrungskette steht sozusagen die Kunst dann. Ne? Zuerst die Molkerei, dann das Warmbad und wenn alles zu Ende ist, kommt die Kunst und dann ist alles vorbei.
Sagt Janosch Fischer. Vor 2 Jahren schloss das Freibad, das sie nun 5 Tage lang zu einem riesigen Kunstwerk machen. Die 3 Becken hatten mit dem Ammersee 5 Kilometer weiter immer schon harte Konkurrenz. Bayerns drittgrößter See zieht schon seit dem 19. Jahrhundert Künstler an. Andreas Klucker.
Die Künstler sind aus der Stadt rausgegangen am See, weil sie natürlich als erstes auch den Reiz erkannt haben. Die Leute haben ja den See eher gemieden, also weil es war feucht und so weiter. Und die Künstler von der Stuckklasse oder so haben sich hier Häuser am See gebaut. Das sind dann Künstlergruppen gewesen. Und so, wenn mal ein paar da sind, dann zieht es immer mehr an. Und so ist eigentlich der ganze See voll mit Künstlern. Und das hat sich in der Gesellschaft auch ein bisschen niedergeschlagen, sozusagen, die Verständnis ein bisschen für Verrücktheiten und so weiter.
Und so genehmigte der Landrat, der als Kind hier schwimmen gelernt haben soll, den Künstlern die Aktion Kunst geht baden.
Ja, ja, das ist unglaublich, weil erstens ist hier alles, alle Funktionen sind gegeben, also überall ist Strom, überall ist Wasser, Heizung ging noch, alles ist in Betrieb und gleichzeitig darf man alles sozusagen auch beschädigen.
Janosch Fischers Augen blitzen auf bei diesem Gedanken. Öffentlichen Raum durch Kunst beschädigen klingt so gar nicht nach dem braven Oberbayern mit seinen blitzsauberen Hausfassaden. Auch Noe Ammann ist darauf ziemlich stolz.
Ich glaube, das ist das Image, das Bayern genießt, dass das da nicht unbedingt so ranzig oder so im Abbruchstil funktioniert. Ja.
Die Künstlerin erklimmt den Südhang der Liegewiese.
So, hier stehen Sie jetzt vor meiner Arbeit. Die Arbeit heißt Lichtregen und besteht aus 800 Spiegelchen, die ich alle aufgeklebt habe auf Nägel. Und die Nägel stecken jetzt eben im Boden. Die Spiegel fangen eben das Licht, das Sonnenlicht im Idealfall, und bringen damit den Himmel auf Erden.
Aus der Wiese blinken die Spiegel wie Wassertropfen. Der Glanz schöner Schwimmbadtage.
Jeder hat ja auch so Erinnerungen an eine erste Liebe, an, sagen wir mal, das erste Mal, wenn man jemand anderen berührt, also so in der Pubertät. Ja, das sind eine ganz wichtige und elementare Dinge, die einen so in so ein paradiesisches Gefühl versetzen. Und deswegen finde ich, ist ein Freibad und diese Sommersituation, das hat immer was mit etwas Himmlischem zu tun. Ja.
Himmlische Erotik. Sie ist bei einigen Kunstinterventionen in das Freibad zentral. Wie etwa bei Christoph Genauts Flirt 19. Er montierte die Köpfe der Duschen am Beckenrand so um, dass sie sich anschauen.
Spielerei, man hat zwei Duschen und lässt die miteinander flirten. So habe ich mir das zumindest gedacht.
Auch in den Katakomben des ehemaligen Warmbads haben sich die Künstler eingenistet, um dort ihren teils spleenigen Humor zu zelebrieren. Dirk Eckert etwa erläutert an seiner Wandinstallation im Wasserfilterungskeller die zoologischen Eigenheiten der Schwimmnudel.
Also es beginnt von dem Larvenstadium der Schwimmnudel und geht über die ausgewachsene Schwimmnudel bis hin zur getöteten und gehäuteten Schwimmnudel, wie sie dann im Schwimmgebrauch heute noch üblich ist.
Seit 6 Wochen bastelt Eckert an seiner unterirdischen Galerie zwischen Chlorkessel und Warmwasserrohren herum.
Und kaufen kann das keiner, weil das ja fest eingebaut ist. Das heißt also, es ist eigentlich totaler Wahnsinn, sowas zu machen. Ich weiß auch nicht genau, warum wir es machen, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß, glaube ich. Ja.
Das Ende eines Schwimmbads kann auch dafür stehen, dass das Leben seiner Besucher endlich ist. Der Fotokünstler Harry Sternberg, Jahrgang 1953, hat für seine Arbeit Fotografien der leeren Becken in der verdunkelten Damendusche aufgehängt. Es riecht hier immer noch nach Seife. Über die Töne aus den Lautsprechern begibt sich der Betrachter zusammen mit Sternberg auf die Suche nach der verlorenen Zeit.
Es ist halt schade, dass die Zeit rum ist, schöne Tage. Da kriegt man das Gefühl damit, Sonne scheint, die Leute freuen sich. Und jetzt ist es halt nichts mehr. Und irgendwann wird es ganz weg sein.
Da tröpfelt es aus, das Warmbad Greifenberg. Tobias Krone berichtete vom Ammersee, wo noch bis zum Sonntag die Aktion Kunst geht baden zu erleben ist. Vor 12 Jahren war Wagners Tristan und Isolde zum letzten Mal in Brüssel im Théâtre de la Monnaie zu sehen und zu hören. Heute war Premiere und hier ist ein Ausschnitt.
Thank you.
kleiner Ausschnitt aus Tristan und Isolde, einer der am häufigsten aufgeführten Opernkompositionen überhaupt und eine echte Herausforderung für jedes Opernhaus. Heute Abend hatte in Brüssel ein neuer Tristan-Premiere und das Produktionsteam klingt schon mal ziemlich interessant. Alain Altinolo hat die musikalische Leitung. Der Filmemacher Ralf Pfleger gibt sein Operndebüt und im Bühnenbild des Künstlers Alexander Polzin. Dieter David Scholz war bis gerade eben in der Oper in Brüssel für uns. Herr Scholz, Ralf Pfleger ist ein deutscher Filmemacher mit Schwerpunkt auf Musik- und Künstlerporträts, etwa über Händel, Wagner, Tschaikowski. Aber er hat auch eine Konzertshow herausgebracht, in War and Peace heißt sie. Die tourt schon seit 2016 durch die Welt. Jetzt also sein Operndebüt mit einem nicht gerade leichtgewichtigen Stück. Wie ist er denn die Sache angegangen?
Nee, man muss sagen, Wagner wollte ja mit dem Tristan Liebe als furchtbare Qual darstellen, wie er sie nennt. Also einerseits den schönsten aller Träume, auch das ein Zitat von ihm, andererseits ein großes Missverständnis, denn beide, also Tristan und Isolde, reden zwar ständig und singen ständig von Verschmelzung und von der Aufhebung von Ich und Du, aber letztlich sterben sie ja doch alle einzeln, je für sich ganz alleine. Er bringt sich um, sie stirbt im Wahn. Diese Dialektik, die Wagner angelegt hat, die Utopie und die Realität des Eros, die zeigt Ralf Pfleger nicht. Er geht davon aus, dass, und das ist das Zentrum eigentlich seiner Idee, seiner Inszenierungskonzeption, dass der Liebestrank, den die beiden trinken, nicht nur ein Aphrodisiakum ist, sondern tatsächlich eine harte Droge, eine knallharte Droge. Die beiden erleben dann eine Bewusstseinsveränderung, sie nehmen eine ganz andere Welt wahr und deswegen sieht er sich berechtigt, das ganze Stück eigentlich als psychedelischen Traum, als Drogentrip zu zeigen. Tristan und Isolde ist für ihn ein Stück nicht von dieser Welt.
Und wie schaut das aus? Denn die Ausstattung kommt ja von Alexander Polzin. Das ist ein weltweit gefragter Maler, Bildhauer und Grafiker, der auch schon ein paar Bühnenbilder entworfen hat. Wie zeigt er Wagners Tristan?
Ja, er fühlt sich durch diese Konzeption weder an Zeit noch an Raum gebunden. Er zeigt natürlich keine historischen Orte, er zeigt nichts Konkretes, keine Landschaften, sondern er macht im Grunde genommen eine Kunstinstallation. Also er zeigt Skulpturen und Bilder. Es ist eine sehr bildstarke Inszenierung oder Ausstattung in diesem Falle, die allerdings ein bisschen etwas Beliebiges hat. Im ersten Akt beispielsweise zeigt er eine Tropfsteinhöhle oder man könnte auch sagen, eine Gletscherhöhle, wo Eiskristalle vom Bühnenhimmel bis zum Bühnenboden wachsen. Das hat natürlich mit der Handlung nicht viel zu tun. Im zweiten Akt gibt es dann als eigentliches Zentrum ein Mischwesen aus baumknorzigen Baumresten und Menschen, die ineinander verwoben, verknäuelt sind. Und da verknäueln sich dann auch noch Tristan und Isolde rein. Das Ganze wird ein bisschen choreografiert. Und im dritten Akt dann gibt es nur noch eine große Wand mit schwarzen Löchern, wo plötzlich gläserne, also plastikgläserne Röhren herausragen. Die werfen Schatten. Das wird alles immer kunstvoll beleuchtet, was allerdings nicht so ganz klappt. Also es ist eine Inszenierung, die wesentlich vom Bild wirkt. Es ist nichts, was das Stück neu erklären würde. Und es hat wirklich bei aller Faszination des Ästhetischen, es ist wirklich sehr schön anzuschauen alles, aber doch ein bisschen etwas Beliebiges. Und auch die Personenführung ist weit von dem entfernt, was man als dramatisch bezeichnen könnte. Es ist ein edles Schreiten, ein hohes priesterliches Gehen und ein sehr pathetisch-konventionelles Händeringen. Man denkt immer wieder, weil es auch so in Zeitlupe geschieht und alles an der Rampe sehr statuarisch, sehr ritualisiert ist, man denkt immer wieder an Robert Wilson.
Also so richtig überzeugt klingen Sie für mich jetzt nicht. Wie ist das denn mit der Besetzung? Denn da werden ja auch große Stimmen in diesem Stück benötigt. Haben Sie die gehört in Brüssel?
Ja, man muss sagen, dass das Ensemble wirklich außergewöhnlich gut ist. Vor allen Dingen Brian Register als Tristan ist wirklich also ganz außergewöhnlich. Er singt die Partie nicht nur mit großer Kraft durch, er kann sie auch sehr zart und sehr lyrisch singen. Er kann auch bis an den Rand des Flüsterns gehen und trotzdem versteht man jedes Wort von ihm. Das ist schon ganz außergewöhnlich. Ganz so erfreulich sieht es mit Ann Petersen nicht aus als Isolde. Sie hat zwar eine große Stimme, aber die Wortverständlichkeit lässt doch sehr zu wünschen übrig. Allerdings ist dann König Marke mit Franz Josef Selig extra also exquisit, muss man sagen, besetzt. Einer der besten Bässe derzeit, ganz ohne Frage. Nora Gubisch als Pangenin, die wir eben gehört haben, die hat heute Abend nicht so ein Tremolo gehabt wie bei dieser Aufnahme, muss ich jetzt sagen. Und also dennoch eine große Besetzung, das kann man nicht anders sagen.
Und wie fanden Sie das Dirigat? Das hat ja der Chef des Hauses, der Musikdirektor, selbst übernommen. Wie hat er das hingekriegt?
Also Alain Altinoglu ist ja der Musikdirektor und der Chef des Hauses. Er ist ein außergewöhnlicher Dirigent, ganz ohne Frage. Er ist ja auch weltweit aktiv und sehr, sehr gefragt. Er hat kein wahnsinniges Drama, keine extreme Psychoshow inszeniert, sondern eher doch die Konzeption der Inszenierung auch musikalisch unterstützt, indem er so etwas wie einen Opiumrausch, einen sanften Opiumrausch inszeniert. Das Orchester ist fabelhaft und die Klangfarben sind wunderbar. Mir hat ein bisschen die Dramatik gefehlt. Das ist streckenweise doch sehr langsam, sehr getragen. Und ich sehe das Stück eigentlich ein bisschen dramatischer. Also das eigentliche Wagnersche Drama von dieser schrecklichen Liebe, dieser zerstörerischen, dieser asozialen Liebe, das findet in dieser Produktion eigentlich nicht statt.
Dieter David Scholz, vielen Dank für dieses Gespräch und die Neuinszenierung von Tristan und Isolde am Théâtre de la Monnaie in Brüssel in der Regie von Ralf Pfleger und dirigiert von Alain Altinoglu ist dort bis zum 19. Mai zu sehen. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Tobias Wenzel.
Auch im alten Afrika ging es nicht gewaltfrei zu, heißt der Titel von Brigitta Hauser-Schäublins Artikel für die Welt. Die Ethnologin mischt sich in die Restitutionsdebatte ein und kritisiert den Bericht über koloniale Sammlungen in Museen, den Felwin Sarr und Bénédicte Savoy im Auftrag von Emmanuel Macron geschrieben haben. Bei vielen Artefakten, die großen symbolischen Wert besitzen, handelt es sich, vor dem Hintergrund heutiger Vorstellungen von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie betrachtet, also der Warte, von der aus auch die postkolonialen Wortführer argumentieren, zu einem beachtlichen Teil um Abzeichen der Macht von autokratischen Herrschern, schreibt Hauser-Schäublin. Dass ausgerechnet solche Artefakte, die vorbestimmte Eliten auch als Herrschaftsinstrumente über ihr Volk verwendeten, nun zur Identitätsbildung generell von Menschen und Gemeinschaften in Afrika südlich der Sahara verwendet werden sollen, klingt eher zynisch. Wenn nicht zynisch, so doch gallig klingt, was Hubert Eckert, der Geschäftsführer der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, im Gespräch mit Wiebke Hüster für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sagt. Der Anlass des Interviews ist der Beginn des Berliner Theatertreffens. Dort war eine Produktion vom Schauspielhaus Dortmund eingeladen. Sie wird aber nicht gezeigt, weil der Transport und die Installation der Bühnenbilder zu aufwendig seien. Kapituliert die Technik vor der Ausstattungskunst, fragt deshalb Hüster. Und Eckert geht auf den Personalmangel im technischen Bereich ein und darauf, dass die technischen Berufe am Theater, zum Beispiel der des Stellwerkers, unattraktiv geworden sind. Um 19.30 Uhr sitzt unser Stellwerker wie der Pawlowsche Hund hinter seinem Pult. Wenn die rote Lampe angeht, hebt er seinen Finger und wenn sie ausgeht, tippt er auf Go. Das ist sein Dienst, egal ob da unten Shakespeare gespielt wird oder Pina Bausch oder Puccini. Kann ein Mensch im 21. Jahrhundert sich von seiner Arbeit stärker entfremdet fühlen als dieser Stellwerker? Hinzu komme, dass alle am Theater wie die Zitronen ausgequetscht würden. Eckert wehrt sich gegen die Idee von Politikern, im Theaterbereich, wie überhaupt im Kunstbetrieb, Subventionen an Quoten, also Besucherzahlen, zu koppeln. Das könne nämlich zu staatlicher Repression von Künstlern führen. In der Türkei wurden unterschiedliche Mehrwertsteuersätze für Eintrittskarten eingeführt, deren Höhe sich nach dem Autor und dessen Nationalität richtet. Spielen Sie einen regimefreundlichen türkischen Autor, müssen Sie wenig Mehrwertsteuer zahlen. Spielen Sie einen Dissidenten, sind die Karten teurer. Auf die Türkei blickt auch der Tagesspiegel, allerdings zum Tag der Pressefreiheit. Wie Türken aus Verzweiflung über die Lage des Journalismus im eigenen Land vermehrt auf Auslandssender ausweichen, um ausgewogen und unabhängig informiert zu werden, das müssen Sie, liebe Hörer, bei Interesse selbst nachlesen. Denn zum Schluss lieber noch einen Schuss skurrile bis böse österreichische Poesie. Der Autor Clemens Setz bespricht in der Süddeutschen Zeitung Christine Nöstlingers posthum erschienenen Gedichtband »Nett, dass sie nett gern dor waret«. Auf jeder Seite werden Rätsel gelöst, schreibt der Rezensent. Zum Beispiel erfahren wir, was es mit den vielen Kindertoden in den Wiener Bezirken auf sich hat. Überall fallen Kinder aus den Fenstern. Das habe den Vorteil, dass ihnen einiges erspart bleibe. Nämlich, heißt es in den entsprechenden Versen Nöstlingers, des Unglück mit der Hasenliebe auf ersten Blick und am End Forst mit woglade Gnie und zittrige Händ den Rollador spazieren.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.